Stellt euch vor, ihr seid in einer Apotheke. Ihr steht vielleicht gerade an und wartet, bis ihr drankommt. Vor euch steht eine weitere Kundin oder ein Kunde am HV-Tisch. So heißt der Verkaufstisch in Apotheken. Und fragt nach einem Medikament. Vielleicht gegen eine Erkältung, gegen Halsschmerzen oder gegen Schlafstörungen. Irgendwas. Aber ganz wichtig ist dabei, es soll etwas Natürliches sein. Etwas Pflanzliches. Dahinter steckt natürlich, was viele Leute zu wissen glauben. Natürliche Arzneimittel sind sanfter und ganzheitlicher als chemische und vor allem haben sie weniger Nebenwirkungen. Anstatt dass sie den ganzen Körper durcheinander bringen und in sein Gleichgewicht eingreifen, bringen sie ihn ganz sanft wieder zurück ins Gleichgewicht. Natürlich halt. Vergleich doch mal den Magen-Darm-Tee, die Halstabletten mit isländischem Moos oder die Lavendeltropfen zum Einschlafen mit so Sachen wie Antibiotika, die eure Darmflora zerstören. Opioide, die süchtig machen, oder Herzmedikamente, die bei einer Überdosis zum Herzstillstand führen. Da ist doch offensichtlich, wie viel sanfter die natürlichen Alternativen sind. Oder euch ist schon der Fehler aufgefallen, den ich euch hier unterjubeln wollte. Mal ganz abgesehen davon, dass Magen-Darm-Tee, isländisch Moos und Lavendel natürlich, no pun intended, keine Alternativen für Antibiotika, Schmerzmittel oder Herzmedikamente sind. Der eigentliche Trick besteht darin, dass auch die natürlich sind. Ich habe nur versucht, das etwas weniger offensichtlich zu machen. Viele Antibiotika kommen in der Natur vor, zum Beispiel Penicillin, das ganz natürlich von Schimmelpilzen produziert wird. Das Opioid Morphin kommt ursprünglich aus dem Schlafmohn. Und die Herzmedikamente, von denen ich geredet habe, sind die Digitalis-Glykoside, die aus der sehr hübschen Pflanze Fingerhut stammen. Aber wenn natürliche Medikamente nicht unbedingt sanfter sind als chemische, und das natürlich und chemisch sind hier in ganz dicken Anführungszeichen. Was ist dann der Unterschied? Oder ist am Ende doch alles nur Chemie, um es mal mit dem genialen Lied von Mighty Nguyen Kim zu halten? Kommt mit auf eine kleine Reise und entdeckt, wie es war, als die Menschen nichts anderes als natürliche Medikamente hatten, als sie die Chemie hinter deren Wirkung entdeckt haben und als sie beschlossen haben, sie für sich zu nutzen. In dieser Folge Laborgeflüster beantworten wir nämlich die Frage, was der Unterschied zwischen natürlichen und chemischen Arzneimitteln ist. Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es als Medikamente vor allem natürlich vorkommende Sachen. Hauptsächlich Pflanzen, aber auch Mineralien, Pilze oder tierische Bestandteile. Wenn wir uns zum Beispiel Arzneimittel anschauen, die in einer Apotheke im Jahr 1895 zubereitet wurden, was finden wir dann da? Bei Schmerzen gibt es Opiumtinktur, gemacht aus dem Schlafmohn. Bei Verdauungsbeschwerden gab es zum Beispiel Zubereitungen aus der Condurango-Pflanze. Zur Behandlung von Epilepsie wurde unter anderem Baldrian-Extrakt verwendet. Gegen verschiedene Herzbeschwerden wurden Aufgüsse aus Fingerhut benutzt. Als Hustenlöser Brechwurzel oder Senegawurzel, bei Verstopfung Rhabarber und Enzian. Spannenderweise gab es auch damals schon isoliertes Morphin zur Behandlung von Tumorschmerzen, allerdings gemischt mit Kokain. Und gegen Hämatome lebende Blutegel. Man muss schon zugeben, dass einiges davon auch heute noch benutzt wird, unter anderem auch die Blutegel. Trotzdem bin ich ganz froh, dass es inzwischen für schwere Krankheiten wie Epilepsie Besseres als Baldrian gibt und Wurmerkrankungen auch nicht mehr mit giftigen Quecksilbersalzen behandelt werden. Aber eigentlich will ich noch auf etwas anderes hinaus. Pflanzliche oder auch pilzliche oder tierische Arzneimittel sind nicht unbedingt so harmlos, wie oft getan wird. Auch wenn wir mal so bekannte Drogen wie Opium beiseite lassen, gibt es Risiken. Condurango, damals bei Verdauungsschmerzen benutzt, ist zum Beispiel bei falscher Anwendung ziemlich giftig. Oder wenn wir ein zeitgemäßes Beispiel haben wollen, können wir Schöllkraut nehmen. Es wird auch bei Magen-Darm-Beschwerden benutzt und kann aber die Leber kaputt machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das ist der Grund, warum Ibarogast vor ein paar Jahren einen Warnhinweis wegen möglicher Leberschäden bekommen hat. Und je nach Dosis gibt es bei den meisten Medikamenten solche Risiken. Aber bei pflanzlichen Arzneimitteln ist das mit der Dosis nicht immer ganz so einfach. Je nachdem, wie die Bedingungen sind, können die mal mehr oder mal weniger eines Inhaltsstoffes bilden. Dann ist die Wirkung von zum Beispiel 1 Gramm Pflanzenmaterial mal stärker und mal schwächer. Die Nebenwirkungen sind mal stärker und mal schwächer oder beides gleichzeitig. Bei Inhaltsstoffen, die vielleicht eher Nebenwirkungen verursachen können oder toxisch sind, ist das dann natürlich genauso. Auch da kann die Menge unterschiedlich sein. Da muss man bei natürlichen Rohstoffen immer darauf achten. Mit einem synthetisch hergestellten Reinstoff ist das deutlich einfacher. Ein Gramm reiner Wirkstoff ist immer und überall ein Gramm reiner Wirkstoff. Im Prinzip machen es einem Naturprodukte immer schwerer, Wirkung und Nebenwirkung richtig vorherzusagen, weil der Anteil an aktiven Inhaltsstoffen und die Reinheit des Materials mehr schwankt. Das war natürlich ein noch größeres Problem, als man noch gar nicht wusste, was aktive Inhaltsstoffe überhaupt sind. Geschichtlich gesehen ist das noch gar nicht so lange her. In unserer Beispielapotheke im Jahr 1895 war das schon bekannt, aber tatsächlich noch nicht so lang. Wenn es darum geht, wird oft Morphin als Beispiel benutzt. Ich habe kurz überlegt, einfach um anders zu sein, einen anderen Stoff zu nehmen, aber es ist halt auch ein gutes Beispiel und wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten. Opium wird schon sehr lange zur Schmerzbehandlung und auch als Rauschmittel benutzt, mindestens seit der Antike. Aber erst 1804 hat Friedrich Sertürner entdeckt, welcher Stoff im Opium dafür verantwortlich ist. Er hat nämlich den Stoff Morphin aus dem Opium isoliert, erkannt, dass er für die Wirkung des Opium verantwortlich ist und das dann auch gleich mal an ein paar Tieren ausprobiert. Auch wenn zwei andere Forscher tatsächlich schon vorher Morphin isoliert hatten, aber das erst später öffentlich gemacht haben. Aber zurück zu Sertürner. Es hat einige Jahre gedauert, aber die Isolierung von Morphin hat einen kleinen Hype um die Entdeckung von anderen Naturstoffen ausgelöst. Wenn im Opium sowas drin ist, dann kann das ja eigentlich auch in anderen Pflanzen so sein. Und Morphin wurde auch als einer der ersten Naturstoffe in größerem Maßstab industriell hergestellt und verkauft. Das hatte dann, wie gesagt, den Vorteil, dass der Gehalt an Morphin und die Reinheit viel vorhersagbarer waren als beim Opium. Und als kleiner Sidefact, die chemische Struktur des Morphins wurde erst über 100 Jahre später herausgefunden. Die ganze Zeit wusste man also gar nicht genau, mit was man es dabei zu tun hat, zumindest chemisch gesehen. Aber man muss ja auch die Struktur eines Stoffes nicht kennen, um ihn verwenden zu können. Und die Entdeckung, dass es bestimmte Moleküle sind, die eine Wirkung haben und nicht eine Pflanze an sich, hat die moderne Medizin überhaupt erst möglich gemacht. Nur so konnten wir die ganzen Arzneistoffe entwickeln, die uns heute helfen, wenn wir Infektionskrankheiten, Allergien, Bluthochdruck, psychische Erkrankungen, Schmerzen oder auch Krebs haben. Aber sind die ganzen modernen Arzneistoffe jetzt alle chemisch? Und haben wir damit ihre Verbindung zur Natur irgendwie verloren? Ich will euch jetzt mal ein paar Beispiele zeigen, wie Naturstoffe heute auch immer noch super wichtig sind. Und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Und dann will ich, dass ihr euch fragt, ob die Wirkstoffe dann synthetisch sind oder natürlich oder ob ihr da überhaupt eine Grenze zwischen den zwei finden könnt. Bereit? Dann fangen wir mit dem ersten Beispiel an. Wenn wir einen neuen Wirkstoff entwickeln wollen, wo fängt man dann da am besten an? Am praktischsten ist es, wenn man schon etwas hat, woran man sich orientieren kann. Eine Leitstruktur nennt man das dann. So eine Leitstruktur kann auch selber überhaupt gar nicht als Arzneistoff geeignet sein. Vielleicht ist der Stoff giftig oder kann vom Körper nicht aufgenommen werden oder wird viel zu schnell wieder abgebaut. Aber wichtig ist, dass er einen Ausgangspunkt bietet, um bei der Entwicklung des richtigen Arzneistoffs anzufangen. Zum Beispiel, indem er schon an das Zielmolekül bindet, an dem der fertige Arzneistoff auch wirken soll. Dann kann die Leitstruktur so angepasst werden, dass sie die gebrauchten Eigenschaften hat. Und ganz oft sind Leitstrukturen halt Naturstoffe, aus Pflanzen, Pilzen, Bakterien oder seltener auch mal aus Tieren. Da können wir uns zum Beispiel ASS anschauen, also der Wirkstoff von Aspirin. Das ist vom Salicin abgeleitet, das in Weidenrinde vorkommt. Aber anstatt auf der Weidenrinde rumzukauen oder das Salicin zu benutzen, wie es ist, das ist nämlich nicht so effektiv, ist ASS eine chemisch veränderte Variante von Salicin. Ein Zuckermolekül ist entfernt und dafür an anderer Stelle eine andere chemische Gruppe angehängt. Das Ganze wird dann aber komplett synthetisch hergestellt. Dabei ist kein Salicin aus Weidenrinde irgendwie beteiligt, zumindest heutzutage nicht mehr. Könnte man ASS trotzdem zu einem Teil natürlich nennen, weil es von einem Naturstoff abgeleitet ist? Vermutlich sagt ihr nein, aber vielleicht seht ihr das ja beim nächsten Beispiel ein bisschen anders. Adrenalin ist ein Stresshormon, das wir alle kennen. Und ich denke, wir sind uns einig, dass das Adrenalin in unserem Körper natürlich ist. Aber was ist mit dem Adrenalin in Adrenalinspritzen? Solchen EpiPens. Der Name kommt übrigens von einem anderen Namen von Adrenalin, nämlich Epinephrin, die bei anaphylaktischen Schocks benutzt werden. Das wird nicht aus dem Blut von gestressten Menschen oder Tieren gewonnen. Das wäre ja auch ganz schön weird. Wenn Adrenalin als Medikament benutzt wird, dann ist es synthetisch hergestellt. Chemisch sind die beiden, also natürlich vorkommendes und synthetisch hergestelltes Adrenalin, überhaupt nicht zu unterscheiden. Wenn ihr also ein kleines Häufchen von beiden vor euch liegen hättet, ihr könntet nicht erkennen, welches welches ist. Und euer Körper kann das auch nicht. Er reagiert auf das eigene und das von außen zugeführte Adrenalin genau gleich. Der Genauigkeit halber muss ich jetzt noch kurz einschieben, auch wenn man natürlich vorkommendes und synthetisches Adrenalin chemisch nicht unterscheiden kann, kann man sie physikalisch theoretisch unterscheiden. Sie haben nämlich ein unterschiedliches Verhältnis der Kohlenstoffisotope, weil die Synthese von Bausteinen ausgeht, die aus Erdöl hergestellt werden. Aber was heißt das? Im Prinzip unterscheiden sich ein paar wenige der Kohlenstoffatome in den Molekülen ein bisschen im Gewicht. An den chemischen Eigenschaften ändert das gar nichts. Aber man kann es, wenn man das will, halt messen. Nicht, dass mir hier jemand unterstellt, ich würde das verschweigen. Trotzdem bleibt die Frage, wenn das die gleichen Moleküle sind und man sie chemisch nicht unterscheiden kann, heißt das, dass synthetisch hergestelltes Adrenalin auch irgendwie natürlich ist? Falls ihr darauf immer noch Nein antwortet, naja, dann wartet mal noch ab. Bevor ich euch aber das nächste Beispiel zeige, bei dem die Grenze zwischen natürlich und chemisch noch mehr verschwimmt, möchte ich noch einen kleinen Exkurs machen. Und zwar ist die Natur nicht nur eine gute Inspirationsquelle für Wirkstoffe, die wir herstellen, sondern auch dafür, wie wir sie herstellen können. Die Evolution hatte ja Millionen von Jahren mehr Zeit als wir, um ihre Synthesewege zu verbessern. Ein bekanntes Beispiel ist der Stoff Carpanon. Der kommt in manchen Bäumen vor und ist ein super Beispiel dafür, wie scheinbar einfach die Natur sehr komplexe Moleküle aufbauen kann. Die erste chemische Synthese des Stoffs hat sich das zunutze gemacht und das komplexe Molekül mit einer One-Pot-Synthese, inspiriert vom natürlichen Biosyntheseweg, hergestellt. Und ja, eine One-Pot-Synthese ist genau das, wonach es sich anhört. Genau wie beim Eintopf wirft man alles zusammen und kocht es, bis das fertige Gericht oder halt das fertige Molekül dabei rauskommt. Aber okay, ich kann verstehen, wenn ihr sagt, ein Stoff, der natürlich vorkommt, aber synthetisch hergestellt wird, hat halt nicht wirklich was Natürliches. Ab jetzt vermischen sich Natur und Synthese aber wirklich. Es gibt nämlich ganz viele Stoffe, die semisynthetisch hergestellt werden. Semisynthetisch heißt halbsynthetisch. Ich nehme mal an, ihr kennt alle die Geschichte, wie Penicillin entdeckt wurde. Alexander Fleming hat bemerkt, dass Bakterien auf einer Agarplatte, auf die zufällig ein Schimmelpilz geraten war, schlechter wachsen konnten. Das hat ihn neugierig gemacht und er hat deshalb das Antibiotikum Penicillin aus dem Schimmelpilz isoliert. Jetzt ist es aber so, dass in den über 90 Jahren seither auf Basis von Penicillin, da haben wir wieder die Leitstruktur, viele neue Antibiotika, zum Beispiel mit einem größeren Wirkspektrum, entwickelt wurden. Eines davon haben bestimmt viele von euch schon mal nehmen müssen, das Amoxicillin. Aber wie wird das hergestellt? Naja, erst wird Penicillin biosynthetisch hergestellt in Pilzen. Und dann wird das von lebenden Organismen hergestellte Penicillin genommen und synthetisch so verändert, dass daraus Amoxicillin wird. Was bedeutet das jetzt? Ist Amoxicillin jetzt ein chemischer Wirkstoff, obwohl ein Teil davon natürlich vorkommt und sogar von lebenden Pilzen hergestellt wird? Oder ist nur der Teil natürlich, während der Rest, der synthetisch installiert wird, chemisch ist? Aber natürlich können wir unser kleines Gedankenexperiment hier noch weiterführen. Zum Beispiel mit Insulinglargin. Insulin kennt ihr bestimmt auch alle. Es ist ein blutzuckersenkendes Hormon, das gerade bei Typ-1-Diabetes als Arzneimittel unverzichtbar ist. Insulinglargin ist ein klein bisschen verändert, sodass es länger wirken kann. Und es wird biotechnologisch hergestellt, nicht synthetisch. Bakterien werden gentechnisch so verändert, dass sie das Insulinglargin herstellen können. Heißt das, es ist natürlich? Aber es ist ja verändert und kommt so nicht in der Natur vor. Ist es also doch synthetisch? Aber ja trotzdem nicht durch chemische Synthese gemacht, sondern in echten Lebewesen. Also doch wieder irgendwie natürlich. Und wenn wir schon beim Insulin sind. Es gibt natürlich noch das ganz normale, unveränderte Insulin. Früher wurde das aus den Bauchspeicheldrüsen von Schweinen gewonnen. Also wenn auch etwas eklig und doof für die Schweine, auf jeden Fall natürlich. Heute wird es auch biotechnologisch hergestellt. Macht es das dann weniger natürlich? Aber es ist ja noch der gleiche Stoff, aus Lebewesen gewonnen. In die gleiche Kerbe schlägt auch sowas wie Paclitaxel. Das ist ein Wirkstoff gegen Krebs, der in Eiben vorkommt. Aber es kann auch biotechnologisch hergestellt werden, in Pilzzellen. Nur weil es jetzt nicht mehr aus dem Originalbaum, sondern aus Pilzen kommt, bleibt es doch sicher noch natürlich. Und je nachdem, welche Nährstoffe die Bakterien oder Pilze bekommen, kann man die Produkte überhaupt nicht mehr von ihrem natürlich vorkommenden Pendant unterscheiden. Das waren jetzt ganz schön viele unterschiedliche Beispiele, wie sich die Grenze von natürlich und chemisch immer weiter verschieben lässt. Von der einfachen Inspiration durch Naturstoffe bis zu Naturstoffen, die in lebenden Zellen hergestellt werden. Und immer habe ich euch die Frage gestellt, wofür euch chemisch aufhört und wo natürlich anfängt. Aber ich habe euch ein bisschen hinters Licht geführt damit. Ich würde nämlich sagen, dass das gar keine richtige Unterscheidung ist. Zellen sind komplexe chemische Reaktoren. Jeder Naturstoff wird chemisch aufgebaut. Ob er jetzt aus Pflanzen stammt, aus Tieren, biotechnologisch gemacht wird oder komplett chemisch-synthetisch. Chemie ist nämlich nichts weiter als die Lehre davon, was bei solchen Reaktionen passiert, egal wo sie stattfinden. Und die Moleküle juckt es nicht, wo sie herkommen. An der Stelle melde ich mich tatsächlich nochmal kurz aus dem Schnitt, weil vor ein paar Tagen erst ein Paper rauskam, in dem die Biosynthese von Chinin und anderen sogenannten Quinchona-Alkaloiden aufgeklärt wurde. Falls euch Chinin nichts sagt, das ist eines der ersten Antimalariamittel und außerdem der Stoff, der Gin Tonic bitter macht. Und der ist schon relativ lange bekannt. Seit 1820 ist bekannt, dass Chinin in China-Rinder enthalten ist. Und trotzdem, seit über 200 Jahren ist nicht genau bekannt, wie der Baum tatsächlich das Chinin bildet. Und ein paar Schlüsselschritte aus dieser Biosynthese wurden eben jetzt erst aufgeklärt. Warum erzähle ich das hier? Einerseits, weil es einfach spannend ist, andererseits, weil das sehr gut dazu passt, wenn ihr euch dieses Paper mal anschaut, selbst wenn ihr gar keine Ahnung davon habt. Das ist alles Chemie. Also ihr werdet da vor allem sehr, sehr viele Strukturformeln sehen. Und das verdeutlicht, finde ich, sehr, sehr schön, dass auch die Biosynthese von Chinin einfach nur Chemie ist. Genauso wie es die Synthese in einem Rundkolben oder sonst wo wäre, einfach in der Pflanze stattfindend. Aber es basiert auf den gleichen Gesetzmäßigkeiten und auf den gleichen Grundsätzen. Und das Ergebnis ist auch das gleiche. Das wollte ich an der Stelle nur kurz einschieben. Falls euch das interessiert, schaut euch das Paper an, ist super spannend. Und ansonsten geht's hier jetzt weiter mit dem eigentlichen Podcast. Aber trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen natürlich vorkommenden Stoffen und solchen, die als Arzneistoff hergestellt werden. Egal ob komplett synthetisch oder komplett biotechnologisch oder alles dazwischen. Naturstoffe gibt es ja nicht einfach zufällig. Die haben immer einen Zweck für den Organismus, der sich die Mühe macht, sie zu bilden. Und der Zweck ist nie, kranke Menschen wieder gesund machen. Der Zweck ist sowas wie die Verteidigung vor Fressfeinden oder Nahrungskonkurrenten. Oder die Kommunikation mit den eigenen Zellen und Organen wie beim Insulin. Oder die Kommunikation mit anderen Organismen. Die Eibe macht Paclitaxel, weil es ihr selber etwas bringt. Nicht aus Mitleid mit uns Menschen. Wenn wir Wirkstoffe herstellen, dann aber immer mit dem Ziel, sie auch so zu benutzen. Wir machen das Paclitaxel nicht, damit die Pilze, in denen wir es herstellen, was davon haben. Sondern um damit Menschen zu behandeln. Das ist vielleicht ein eher philosophischer Unterschied. Es macht am Ende auf jeden Fall keinen Unterschied bei der Wirkung, das ist ganz wichtig. Aber ich denke trotzdem, dass hier die wahre Unterscheidung zwischen natürlich und synthetisch liegt. In der Absicht, die hinter der Herstellung des Stoffes liegt. Auch wenn ich jetzt Bäumen oder Bakterien natürlich keine bewusste Absicht unterstellen möchte. Aber die Unterscheidung ist eben nicht natürlich gut für uns, chemisch schlecht für uns. Chemisch ist alles davon. Egal, ob es aus lebenden Organismen stammt oder synthetisch hergestellt wird. Falls euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine gute Bewertung dalasst oder Laborgeflüster abonniert. Und ganz besonders toll wäre es, wenn ihr den Podcast euren FreundInnen, KollegInnen oder eurer Familie weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. In dieser Laborfolge. Wenn wir uns zum Beispiel Arzneimittel anschauen, die in einer Apotheke im Jahr 1985 ist noch nicht so lang her. Da muss man bei natürlichen Rohrstoffen. Wir haben S angeschnitten. Nicht, wir haben angeschnitten. Wenn im Opium sowas drin ist, dann muss das ja eigentlich auch in einem. Viel vorhersagbarer. Ich sollte mich mal entscheiden, ob ich vorhersagbar oder vorhersehbar sagen möchte. Das ist vom Salicin abgeleitet, das in Birkenrinde vorkommt. Aber anstatt... Habe ich da ernsthaft Birkenrinde geschrieben? Oh Gott, das ist schon peinlich. Zum Beispiel mit Insulinglargin. Glargin, das ist auch so ein Wort, das, selbst wenn man es richtig ausspricht, sich sehr gelallt anhört.